I always feel that the most significant moments in the history of mankind, they have not occurred on battlefields or in corridors of parliament, but rather in kitchens and in bedrooms and in rooms of children. And I'm always fascinated to see what happens when the intimate, fragile, naked human being touches the brutality of the historic big dimensions.
Ein Roman, der von drei Frauen aus drei Generationen erzählt, die von einem Kibbuz in Israel nach Kroatien aufbrechen. Eine Reise in die Vergangenheit hin zu Traum und Terror des 20. Jahrhunderts und zugleich eine Reise ins Innere dieser Frauen, die jede für sich tief verwundet sind. Das alles und noch mehr steckt in David Grossmanns neuem Roman »Was Nina wusste«, der jetzt im Hansa Verlag erschienen ist, in der Übersetzung von Anne Birkenhauer. Mit dem israelischen Schriftsteller und Friedenspreisträger David Grossmann und später auch mit seiner Übersetzerin spreche ich heute in Weiter Lesen, der Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Natascha Freundl und ich freue mich, dass uns David Grossmann aus Jerusalem per Skype zugeschaltet ist. Shalom, David Grossmann. Thank you so much for connecting with us.
Shalom, Natascha. Thank you for having me there.
David Grossmann, geboren 1954 in Jerusalem, vielfach übersetzt und prämiert, hat, würde ich sagen, mit seinem Werk ein Psychogramm der israelischen Gesellschaft geschaffen mit unvergesslichen Figuren. Der neue Roman basiert auf der Lebensgeschichte von Eva Panitsch-Nahir, eine jüdische Kommunistin, die in Titos Jugoslawien 2,5 Jahre in einem Arbeitslager auf einer Insel inhaftiert war. Der Schriftsteller Danilo Kish hat sie Mitte der 80er Jahre in Israel besucht und mit ihr eine Fernsehdokumentation gedreht, in der zum ersten Mal öffentlich über Titos Gulag gesprochen wurde. Inzwischen gibt es mehrere Filme und auch Bücher über Eva Panitsch-Nahir. Wie haben Sie sie kennengelernt, David Grossmann?
She called me one day. We didn't know each other, but Israel is a very straightforward country. And if people want to tell you something, they just pick up the phone and call you. And this is why I like being in this place, I must say.
Sie hat mich angerufen. Wir kannten uns gar nicht. Aber Israel ist ein sehr direktes Land. Darum lebe ich hier so gerne. Sie hatte etwas zu kritisieren an einem Artikel von mir in der Zeitung Haaretz. Und das teilte sie mir sehr entschieden mit.
She had a voice like David Ben-Gurion, our mythological prime minister. You know, when she called, she used to say, David? And immediately I stood upright as if I did something wrong.
Sie hatte eine Stimme wie David Ben-Gurion, unser mythologischer Premierminister. Sie sagte, David, und ich stand sofort stramm. Sie war einzigartig, wie jeder Mensch. Aber Eva Panitsch-Nahir war einzigartig auf einzigartige Weise. Ich fragte sie, wo sie herkommt. Und sie begann, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Aber sehr clever, in Bruchstücken. Dann fragte sie, ob sie mich nochmal anrufen könnte. Ich sagte ja. Sie rief mich wieder an und erzählte mir Bruchstücke. Und so ging es weiter, bis ich von ihrer Geschichte völlig eingenommen war. Vor allem von ihrer Liebesgeschichte. Die extremste, die ich je gehört hatte.
Extreme love story I've ever heard, and we were good friends for more than 20 years.
Wir waren gute Freunde über 20 Jahre lang bis zu ihrem Tod im Alter von 96 vor ein paar Jahren. Es war ein großes Privileg, sie zu kennen, mit ihr befreundet zu sein, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihre Geschichte zu erzählen.
Warum haben Sie diesen Roman erst nach ihrem Tod geschrieben?
It's because I never can decide when I will write a special story.
Weil ich nie entscheiden kann, wann ich eine bestimmte Geschichte schreiben werde. Damals musste ich zwei Romane schreiben, nachdem mein Sohn im Libanonkrieg gefallen war.
The fall of my son in the war in Lebanon. And this is how I want to write a book, when it's inevitable, not only when I choose to write it.
Ich schreibe ein Buch, wenn es unvermeidlich ist, nicht wenn ich mich dafür entscheide. Erst nach ihrem Tod fühlte ich diese Unvermeidlichkeit. Sie wusste immer, dass ich über sie schreiben werde. Sie wollte es. Und ich habe ihr gesagt, liebe Eva, ich werde nicht so über dich schreiben, wie du bist. Ich bin kein Dokumentarist. Ich werde dich nicht eins zu eins beschreiben. Ich muss mir dich auch vorstellen, dich erfinden. Imagination ist mein Treibstoff.
I will have also to imagine you and to invent you and to fantasize you. Because imagination is my fuel. Without that I don't have the drive to write anything.
Ich werde dir nichts aufzwingen, was dir, deinem Denken, deinen Werten widerspricht, aber ich werde dich aus einem Blickwinkel beleuchten, der dir vielleicht nicht bewusst ist oder den du verdrängst. Das ist mein Job. Und sie sagte sofort, du bist ein Künstler. Du hast alles Recht dazu. Schreib es.
So I did.
Und tatsächlich, Sie spielen mit allen Mitteln der Kunst in diesem Roman und Sie danken der Familie von Eva Panitschna hier im Nachwort für diese Freiheit, die Geschichte auf ihre Weise zu erzählen und zu erfinden, wie sie niemals gewesen ist. Eva heißt im Buch Vera und auch die anderen Namen und Daten sind Erfindungen angelehnt an die Realität. Nun hat diese Lebensgeschichte viele Aspekte, die jüdische, die kommunistische, die lagerhaft natürlich. Aber Sie, David Grossmann, rücken die Tochter und die Enkelin der Vera in den Vordergrund. Warum?
Maybe I felt that the historic era is being investigated and researched by others who are more interested in the big scale of national processes and steps.
Vielleicht, weil ich dachte, die historische Ära wird schon erforscht von anderen, die sich mehr für die großen Dimensionen nationaler Prozesse interessieren. Mein Interesse war eher, was mit den einfachen Menschen passierte, in diesem Sturm der Tyrannei, des Despotismus, des Gulag. Ich glaube, die entscheidenden Momente in der Menschheitsgeschichte haben nicht auf Schlachtfeldern oder Korridoren der Politik oder in Palasthallen stattgefunden, sondern eher in Küchen, in Schlafzimmern, Kinderzimmern. Mich fasziniert immer, was passiert, wenn der intime, fragile, nackte Mensch mit der Brutalität der großen historischen Dimensionen in Berührung kommt.
Of the historic big steps and big dimensions. When we read their story,
wenn wir einzelne Menschen betrachten, können wir die großen Wellen der Geschichte besser nachvollziehen. Wir können uns fragen, wie wir selbst angesichts so einer Realität gehandelt hätten. These
processes and we can guess how we would have acted if we faced such reality.
Und Sie geben Ihren Roman sogar in die Hände gewissermaßen der Enkelin Gili. Das heißt, die Geschichte ist aus Gilis Perspektive erzählt. Es ist ja oft erst die dritte Generation, die versucht, Licht in die verborgenen dunklen Kapitel der Vergangenheit zu bringen. Gili geht die Sache mal sarkastisch, mal liebevoll an. Und das liest sich so, David Grossmann, als hätten Sie viel Freude daran gehabt, in die Haut dieser deutlich jüngeren Frau zu schlüpfen.
First, I must say, I enjoy being under the skin of every one of my protagonists. This is for me the greatest present, I can say, of writing.
Erst einmal schlüpfe ich gern in die Haut jeder meiner Figuren. Das ist für mich das größte Geschenk des Schreibens. Plötzlich kann ich einen anderen Menschen von innen verstehen. Seine oder ihre Verfassung, nicht meine Verfassung, die ich ihm oder ihr auferlege.
In their vocabulary. And of course here there were three women who are very different from each other.
Hier waren drei Frauen, sehr unterschiedlich. Ihre Temperatur ist völlig verschieden. Da war es eine Erleichterung, aus Gilis Perspektive zu schreiben. Vor allem, weil sie mehr Humor hat als die beiden anderen. Und es ist ein Segen, jemandem nachzugeben, der oder die Humor hat. Und sie leidet nicht unter dem, worunter Vera und Nina in meinem Roman leiden. Sie sind mehr gefangen in ihrer Vergangenheit, in ihrem Charakter, als Gili.
They are more trapped than her. They are more trapped in their history. They are more trapped in their character.
Dann hören wir mal, wie Gili ihre Familie beschreibt. David Grossmann hat eine Passage ausgewählt, die relativ weit am Anfang steht. Gili erzählt darin von ihrem Vater Raphael und vor allem davon, wie Vera in den 60er Jahren mit Raphaels Vater zusammenkam, nachdem sie aus Jugoslawien nach Israel emigriert war. Wir hören zuerst David Grossmann auf Hebräisch und die deutsche Übersetzung liest Julia Brabant.
Ani rotza lachzor lahathala. למדגרות של המשפחה. אספיק כמה שאספיק עד שנמריא לאי. אבא של רפאל, טוביה ברוק היה אגרונום והוא פיקח על כל השטחים החקלאים בין חיפה לנצרת וגם מילא תפקידים בכירים בקיבוץ. הוא היה איש יפה ורציני שעשה הרבה ודיבר מעט. הוא אהב את דושי, אשתו, ובשנות מחלתה טיפל בה ככל יכולתו.
Ich möchte zurückkehren zum Anfang, zum Brutkasten der Familie. Mal sehen, wie viel ich schaffe aufzuschreiben. Bis wir auf die Insel fliegen, bleiben uns noch 3 Tage. Raphaels Vater, Tuvia Bruck, war als Agronom für die gesamten Ländereien zwischen Haifa und Nazareth verantwortlich und bekleidete auch einige höhere Ämter im Kibbutz. Ein ernster, schöner Mann, der viel zu Wege brachte und wenig sprach. Er liebte seine Frau Dushi und pflegte sie in den Jahren ihrer Krankheit, so gut er konnte. Eine Weile nach ihrem Tod begannen die Leute im Kibbutz, ihm immer wieder von Vera zu erzählen, von Ninas Mutter. Tuvia zögerte. Vera hatte etwas, das eindeutig nicht von hier war. Immer, in jeder Situation, trug sie Lippenstift und Ohrringe. Ihr Akzent war stark, ihr Hebräisch merkwürdig. Das ist bis heute so. Niemand sonst spricht so wie sie. Und sogar ihre Stimme klang in seinen Ohren nach Exil. Eines Abends, als er aus dem Speisesaal kam, legte ihm ein alter Kibbutznik aus der Kerngruppe der jugoslawischen Gründerpioniere den Arm auf die Schulter und sagte, »Sie ist dir ebenbürtig, eine Frau mit Werten wie du, Tuvia. Du musst wissen, sie hat Sachen erlebt, das ist kaum zu glauben. Und noch kann man nicht über alles reden.« Schließlich lud Tuvia sie zu einem Kennenlerngespräch zu sich ein. Um die Verlegenheit zu mildern, brachte Vera eine Bekannte aus ihrer Stadt in Kroatien mit, eine begeisterte Fotografin. Die beiden saßen schweigend da, ein Bein übers andere geschlagen, auf den äußerst unbequemen Sesseln aus Metallstangen und einem Geflecht dünner Nylonschnüre, die einem in den Hintern schnitten. Sie mussten die Selbstdisziplin von Säulenheiligen aufbringen, um nicht loszuprusten, als Tuvia versuchte, den kleinen Imbiss, den seine Töchter Hannah und Esther vorbereitet hatten, aus der Küche ins Zimmer zu transportieren. Später hat sich Vera 32 gemeinsame, gute und sogar glückliche Jahre lang den Spaß gemacht, ihn nachzuahmen, wie er bei ihrer ersten Begegnung in die Küche geht, um eine Schale mit Erdnüssen oder Salzstangen zu holen, und ihnen dabei weiter von afrikanischen Baumwollwürmern und Zitrusminiermotten erzählt, wie er mit leeren Händen zurückkommt, sich mit einem Lächeln und einem wunderschönen Grübchen auf der linken Wange entschuldigt, wieder in die Küche geht und dann ein Glas mit Wildblumen reinbringt. Während Raphaels Vater seinen komplizierten Flirttanz vollführte, schaute Vera sich um und versuchte etwas über seine verstorbene Frau in Erfahrung zu bringen. Es gab kein Bild von ihr an der Wand und es gab auch keine Bücherregale und Teppiche. Der Schirm der Stehlampe war von Motten zerfressen. Sie fragte sich, ob das wohl die Miniermotten waren, von denen er gesprochen hatte. Und aus dem Polster des Sofas schaute an einigen Stellen gelblicher Schaumstoff hervor. Veras Freundin wies mit dem Kinn auf einen zusammengeklappten Rollstuhl und eine Sauerstoffflasche, die zwischen Sofa und Wand geschoben waren. Vera spürte, die Krankheit, die über lange Jahre in diesem Haus wohnte, hatte es noch nicht ganz verlassen. Etwas davon war noch nicht wirklich vorbei. Im Wissen, dass es hier eine Rivalin gab, nahm sie nun eine aufrechtere Haltung an und mahnte Raphaels Vater, er solle sich doch endlich auch hinsetzen und ganz normal mit ihnen reden. Und sofort sank er auf das Sofa und verschränkte die Arme vor der Brust. Vera lächelte ihn aus den Tiefen ihres Frauseins an und sein Rückgrat wurde weich. Die Freundin kam sich plötzlich überflüssig vor und stand auf, um zu gehen. Sie wechselte mit Vera ein paar rasche Worte auf Serbokroatisch. Vera zuckte die Schultern, machte mit der Hand eine Bewegung wie »Das ist mir nun wirklich egal«. Tuvia, dessen ganzes Sein hier zur schnellen Begutachtung stand, war ein entschlossener und selbstsicherer Mann, doch jetzt kam er aus dem Konzept, angesichts dieser kleinen Frau mit dem scharfen grünen Blick, so scharf, dass man alle paar Minuten die Augen von ihr wenden musste. Bevor sie ging, bat die Freundin um Erlaubnis, sie mit ihrer Olympus fotografieren zu dürfen. Beide waren verlegen, aber sie sagte, »Ihr seid so schön zusammen.« und sie schauten einander an und spürten zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Paar zu werden. Für das Foto stand Vera von dem Foltersessel auf und setzte sich neben Tuvia auf das schmale Sofa. Auf dem Bild, schwarz-weiß, stützt sich Vera mit einem Arm nach hinten ab, schaut ihn von der Seite leicht distanziert an und lächelt, als ob sie ihn mit etwas foppte und ihr das Freude machte. Es ist das Jahr 1963, zu Beginn des Winters. Vera ist 45. Eine Locke kringelt sich auf ihrer Stirn, volle, perfekte Lippen. Die Augenbrauen schmal, richtige Hedy Lamarr-Augenbrauen, wie mit dem Stift gezogen. Tuvia ist 54, trägt ein weißes Hemd mit breitem Kragen und einen handgestrickten Pullover mit dickem Zopfmuster. Er hat eine dichte schwarze Mähne mit sehr geradem Scheitel. Die Arme mit den riesigen Fäusten vor der Brust verschränkt. Er ist verlegen und seine Stirn glänzt vor Aufregung. Tuvia hat die Beine übergeschlagen und erst jetzt bemerke ich, dass unter dem Tisch, der aus zwei Holzkisten und einem Brett mit einer weißen Tischdecke besteht, Veras rechter großer Zeh in einer offenen Riemchensandale leicht Tuvias linke Schuhsohle berührt, als ob sie ihn von unten kitzelte.
Man möchte sich in diese Vera wirklich sofort verlieben. Sie hat Temperament und Charme und kann noch mit 90 leichtfüßig tanzen. Mich erinnert Vera an ältere Frauen, die ich zum Beispiel aus der Ukraine kenne. Liebevoll ironisch, schlagfertig, erfindungsreich, auch in den schwierigsten Situationen. Aber sie haben manchmal auch eine militärische Disziplin, eine harte, prinzipielle Seite und glauben immer noch an die Idee des Kommunismus. Ist Ihr Buch auch eine Hommage an solche Frauen, von denen es immer weniger gibt?
Yeah, I was fascinated by them because they lived in an era when the idea and the ideology were bigger than the human being.
Sie haben mich fasziniert, weil sie in einer Ära lebten, in der Ideologien größer waren als der Mensch selbst. Sie kollaborierten in gewisser Weise mit diesem despotischen Regime, mit seiner Härte und Überzeugung, dass das Individuum dem Regime und den Massen gehört. Zugleich suchten sie nach ihrem privaten Ort, nach ihren verborgenen Winkeln der Freiheit, des Humors, der Flexibilität und auch der Sexualität und Sinnlichkeit. Natürlich konnten sie nicht alle diese Eigenschaften bewahren, weil die zerstörerische Kraft des Regimes so groß war, dass es alles Humane zerstörte.
And by the way, you define Vera Evanahir as a communist, I think.
Sie nennen Vera Evanahir eine Kommunistin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich heute Kommunistin nennen würde. Sie würde wohl sagen, sie war eine Sozialistin und vor allem Humanistin. Und das war sie. Ich war immer fasziniert von diesem Widerspruch in ihr. Die Evanahir, die ich kannte, war eine echte Idealistin, sogar Fanatikerin des Kommunismus. Da war kein Platz für Zweifel oder Abkehr. Zugleich war sie einer der feinsten, weichsten, verletzlichsten, empathischsten Menschen, die ich je kannte. Diese Kombination war so anziehend und ungewöhnlich. Gili, ihre Enkelin, beschreibt es so, wie Rotkäppchen und der Wolf in einer Haut.
Diese Kombination war so attraktiv und so unusual. Gili, her granddaughter, describes her and she says, as if they were little Red Hood and the Wolf in one skin. And I think this says it all.
Wir hören gleich die Fortsetzung der Eingangsszene im Kibbutz, aber vorher noch eine Frage zu Veras Sprache. Sie hat nie richtig Hebräisch gelernt und Anne Birkenhauer hat das wunderbar in ein Deutsch mit slawischem Akzent übersetzt. Das ist zum Teil sehr witzig und ich stelle mir vor, dass Sie gerade an diesen Stellen, wenn Vera spricht, beim Schreiben immer mal gelacht haben.
Not only while I was writing, but even at home, we kind of spoke the language of Vera from time to time.
Nicht nur beim Schreiben. Auch zu Hause haben wir oft wie Vera gesprochen, ihre Idiome, ihre Melodie. Sogar darin war sie sehr besonders. Sie wurde in die ungarische und serbokroatische Sprache hineingeboren. Sie hat Deutsch gelernt, dann Englisch. Sie kam nach Israel und sprach Hebräisch. Und dieser Mischmasch war einzigartig.
And one of the interesting reactions of people to the book here in Israel were of people who.
Hier in Israel war eine der interessanten Reaktionen auf das Buch, dass Leute mir sagten oder schrieben, als sie jung waren, hatten ihre Eltern diesen Jargon. Diese komische Mischung aus Sprachen, die von weit weg kamen, aus der Ukraine, aus Ungarn, Litauen und so weiter. In Israel klang das nicht gut, aus der Diaspora. Und wir wollten das junge Israel sein, zukunftsorientiert und die erniedrigende Vergangenheit vergessen. Und plötzlich hatten die Leute den Eindruck, es gibt eine neue Legitimität für die Stimme, den Akzent, die Intonation ihrer Eltern, für die sie sich geschämt hatten, ihre ganze Kindheit lang. Die sie, wenn andere Kinder zu Besuch kamen, fast gezwungen hatten, nichts zu sagen. In diesem Buch bekommen sie ihren Platz zurück. Und so vieles kann verstanden werden durch diese Exil-Diaspora-Melodie, inmitten des starken, harten, entschiedenen, befehlsartigen Hebräisch von heute.
In this book they got their place back and so much can be understood by this exilic and diasporic melody inside the strong, harsh, very decisive, full of orders Hebrew of today.
Und so geht die Begegnung zwischen Vera und dem Kibbutznik Tuvia, ihrem zweiten Mann, weiter. David Grossmann liest wieder ein paar Zeilen auf Hebräisch und Julia Brabant auf Deutsch.
Hayedida yatza, Vera v'Tuvia nisharu levadam, tkuim al haspa. Kshehirim et zro'o legared efadachto, ivchina Vera b'se'ar ha'shachor shehetzitz me'asharbul shel ha'sveder shelo. Se'ar avot paratz gam mechazehu v'nivlam bekav ha'giluach ha'adom b'tzavaro.
Die Freundin ging. Vera und Tuvia blieben allein. Da saßen sie nun fest auf dem Sofa. Als er den Arm hob, um sich die Stirn zu kratzen, bemerkte Vera das schwarze Haar, das aus dem Ärmel seines Pullovers hervorschaute. Dichtes Haar quoll auch von seiner Brust hinauf und wurde an der rötlichen Rasierlinie seines Halses gestoppt. Das schreckte sie ab und zog sie an. Ihr erster und einziger Geliebter, Milosch, hatte helle, glatte Haut gehabt, die sich in der Sonne honigfarben bräunte. Und Veras Körper erinnerte sich plötzlich, wie sie und Milosch sich wie kleine Katzen aneinander geschmiegt hatten. Sie hatte sich gern in seinem schmalen, kränklichen Körper vergraben, um ihm Wärme, Kraft und Gesundheit einzuflößen, die sie im Überfluss besaß, und um zu spüren, wie sie immer voller wurde, je mehr sie davon in ihn hineinsprudelte. Etwas in ihrem Innern zog sich zusammen. Ihr Gesicht wurde traurig. Beinahe wäre sie aufgestanden und gegangen. Tuvia, der nicht bemerkte, welche Umwälzungen in ihr vorgingen, stand auf, stellte sich vor sie hin und sagte, er müsse jetzt noch zu einer Sitzung des Sekretariats, aber von ihm aus sei die Sache einvernehmlich und man könne es versuchen. Und er streckte ihr seine Hand entgegen, als klappe er einen Zollstock auf. Dieser ungelenke Antrag ließ sie, trotz ihrer Sehnsucht nach Milosch, in schallendes Gelächter ausbrechen. Tuvia stand wie ein Gescholtener vor ihr und versuchte, wie es seine Art war, sich klein zu machen. »Also, was meinst du, Vera?« fragte er flehend, setzte sich wieder auf die Sofakante, verloren und völlig dahingeschmolzen. Vera zögerte noch. Er gefiel ihr, er wirkte männlich, geradlinig und klar. Ich hab sofort gesehen, seine Potenzial. Aber andererseits wusste sie so gut wie nichts über ihn. Genau in diesem Moment, mit einem ausgesprochen erbärmlichen Timing, wie in fast allen wichtigen Momenten seines Lebens, stürmte Raphael ins Haus, Tuvias jüngster Sohn, mit einem geschwollenen Auge, Verletzungen im Gesicht und Blutkrusten um den Mund. Wieder war er in eine Schlägerei verwickelt gewesen, diesmal mit älteren Jungs aus der zentralen Kibbutzschule. Er trug noch immer, wie jeden Tag und bei jedem Wetter, den Kapuzenpulli vom Tag der Beerdigung seiner Mutter. Er stieß die Fliegengittertür auf, sah seinen Vater beschämt neben Vera sitzen und erstarrte. Vera fuhr sofort hoch und ging auf ihn zu. Er brummte zur Warnung. Sie erschrak nicht, blieb vor ihm stehen und sah ihn neugierig an. Dachte, wie sehr er seinem Vater ähnelte und was für ein beeindruckender Mann er einmal sein würde, sah aber auch, was das Aufwachsen fast ohne Mutter in so jungen Jahren mit ihm gemacht hatte. Auch Nina, ihre Tochter, war eine Waise, auf eine Art, die nur schwer zu erklären ist. Aber Raphaels Elend, seine Einsamkeit und Verlorenheit bewirkten, dass Vera sich plötzlich als Mutter fühlte, mehr als je zuvor. Diesen Satz hat sie im Laufe der Zeit öfters wiederholt, mit ganz unterschiedlichen Betonungen. »Wie kann es sein, dass du das nie zuvor so gespürt hast?« habe ich ihr einmal entgegengeschleudert. »Du hattest doch Nina! Du hattest eine Tochter!« Wir gingen damals auf unserem Lieblingsweg, der um die Felder des Kibbuz führt. Wir gingen eingehängt, so geht sie am liebsten mit mir. Bis heute, trotz des Größenunterschieds. Und sie antwortete, wie es ihre Art war, entsetzlich direkt. Es ist, als wäre es mit Nina gewesen, eine Schwangerschaft außerhalb von Gebärmutter. Aber mit Raffi ist alles plötzlich gegangen, ohne Komplikation.
Vera findet in Israel eine zweite Familie, sogar ein zweites Kind, Raphael, und nimmt es selbstverständlicher an als ihre leibliche Tochter Nina. Nina wurde 1945 in Jugoslawien geboren und war 6, als ihr Vater verhaftet wurde und sich das Leben nahm und ihre Mutter kurz darauf auch verschwand. Eine für den Rest des Lebens heimatlose Frau, die später in Israel, Sie haben es erwähnt, David Grossmann, ihre eigene Tochter Gili schon verlassen hat, als die erst 3 war. Das ist eine ziemlich beschädigte Mischpoke, die Sie da beschreiben, in der man sich zugleich hasst und liebt, wie in einem Roman von Tolstoi. Und ich habe mich gefragt, sind diese Frauen bewusst, wie man sagt, larger than life beschrieben, also größer als das Leben. Sie wollten ihnen die ganze Fülle der Fiktion, das große Drama schenken.
Ich finde nicht, dass ich sie als überlebensgroß beschreibe. Vera, ja, die war überlebensgroß. Aber Nina und Gili sind Menschen im menschlichen Rahmen. Sie waren gefangen in einem Familiendrama, das sehr angespannt und schmerzhaft war.
They were trapped in a kind of a family drama, which is very tense and painful. For example, you spoke now about Nina, and you rightly so described her of a person who has no home.
Nina zum Beispiel ist wirklich eine Person, die kein Zuhause hat, ihr Leben lang, weil sie verlassen wurde, als sie 6,5 war. Und vielleicht kann sie deshalb keine echte Mutter für Gili sein. Sie lässt sie allein. Und sie kann ihrer Unfähigkeit als Mutter nicht ins Gesicht sehen. Mich hat interessiert und fasziniert, dass sie ihr ganzes Leben in einer Parallelwelt verbringt. Wie jemand, der immer die falsche Melodie pfeift, knapp daneben. Diese Diskrepanz erzeugt in ihr Kräfte, die nicht größer sind als das Leben, aber größer als sie selbst. Sie wirft sich wie ein Stein in die Welt. Sie möchte verletzen und auch selbst verletzt werden.
You know, she throws herself into the world like a stone. You know, she wants to hurt and she also wants to be hurt herself, as if she is doomed to duplicate this alienation from other people, from her own life, from her own self.
Als wäre sie dazu verdammt, die Entfremdung von anderen Menschen von sich selbst zu verdoppeln. Es ist einfach traurig und man möchte ihre Augen öffnen, sie umarmen. Und das passiert am Ende in diesem Buch. Am Schluss sind sie fähig, sich als Menschen zu sehen und zu verstehen, wie jede von ihnen den Text der Realität liest.
Und Vera, Nina und Gili und auch Veras Stiefsohn, Gilis Vater, Raffi, kommen dahin, dass sie der eigenen Geschichte ins Gesicht sehen können durch eine Reise. Nach dem 90. Geburtstag von Vera entscheiden sie plötzlich, alle gemeinsam nach Kroatien zu fahren. An die Kindheitsorte von Vera und auf die Insel Goli Otok, wo Vera im Lager war. Reisen und erzählen, das ist ein Motiv, das auch im Roman Eine Frau flieht vor einer Nachricht eine große Rolle spielt.
Yes, I think in almost every book of mine there is this movement, this need to move, to be in another place.
Ich glaube, in fast jedem Buch von mir gibt es dieses Bedürfnis, sich zu bewegen, an einem anderen Ort zu sein, die eigene Komfortzone zu verlassen, sich einer anderen Realität auszusetzen, anderen Leuten, die dich auf eine Weise betrachten, vor der du nicht geschützt bist. Es ist eine Kombination aus zwei Sachen, über die ich gern schreibe. Zum einen die Bewegung, zum anderen das Bedürfnis, einer anderen Person die eigene Geschichte zu erzählen.
And usually when we tell our stories, we tell them not in a very fresh way.
Wenn wir jemandem von unserer Kindheit, den Eltern, der Jugend erzählen, zitieren wir uns meistens selbst. Aber wenn wir Glück haben, ist da ein guter Zuhörer, der neue Fragen stellt, sodass wir in neuen Wörtern erzählen. Wörter, vor denen wir nicht geschützt sind, die uns aber auch befreien. Denn die alten, offiziellen Geschichten, die wir über uns erzählen, stellen sich als Gefängnisse heraus. Jeder ist in seiner persönlichen Geschichte gefangen. Ich versuche immer, Situationen zu schaffen, in denen die eigene Geschichte aus dem Innern erzählt wird, aber auf neue Weise, die vielleicht nach Betrug klingt oder eine neue Loyalität verlangt. Mit einem guten Zuhörer können wir plötzlich sehen, wie sich die Schalen der alten Geschichte lösen. Sie findet eine neue Form. Und das gibt dem Buch die stärkste Energie. Und
wenn das passiert, wenn ein guter Hörer ist, suddenly we could see the peels of the old story, how they drop off, and the old story emerges, but in a totally new way. And I think this is what gives the story, the book even, the strongest fuel.
Und ich muss sagen, dass dieses Buch auch auf mich als Leserin eine kathartische Wirkung hatte. Ich musste wirklich hin und wieder auch einfach weinen dabei und war immer wieder mitgerissen von dieser Geschichte, der sie ein Happy End geben. Ein Happy End, weil diese Welt auch mal wieder runde, glückliche Geschichten braucht oder weil sie besonders diese Figuren, eben wie Sie vorher sagten, umarmen wollten, ihnen ein gutes Ende, ein gutes Miteinander schenken wollten?
Well, you know, it's a happy end, but they're not balloons, colorful balloons flying above the people. And not a sweet music by violins.
Es ist ein Happy End, aber ohne Luftballons oder Geigenmusik. Es ist ein sehr nüchternes, sogar hartes Happy End. Es gibt ein paar Gründe. Einer der wichtigsten ist die Beziehung, die herrschte, nachdem Vera nach der Haft auf Goli Otok zu ihrer verlassenen Tochter Nina zurückkehrte. Nach dem Trauma, von der Mutter verlassen worden zu sein, haben Nina und Vera wieder zueinander gefunden. Das war nicht leicht, sehr schmerzhaft. Doch am Ende fanden sie ganz eng zueinander. Und es gab ein tiefes Verzeihen für das, was verziehen werden musste. Und ein so großes Bedürfnis, vom anderen akzeptiert zu werden. Ich habe viel gelernt aus ihrer Fähigkeit zur Versöhnung. Das ist für mich vielleicht die wichtigste Lehre aus diesem Buch, wie sie es schafften, das schrecklich Trennende zwischen ihnen zu überwinden.
This was maybe the most important lesson I will take from this book. The way how they were able to overcome all the horrible residue that were between them. So maybe because of that I needed and I wanted a happier end. And there is a moment when suddenly Gilly asks herself, what is going on here?
An einer Stelle im Buch fragt sich Gilly, was ist hier los? Ich habe das Gefühl, dass ich meine Mutter nicht mehr so hasse wie vorher. Wer bin ich ohne meinen Hass auf Nina? Als ich das schrieb, dachte ich an all die Leute, deren Grundstein Wut ist, Bitterkeit, Rache, Hass. Sie können es sogar auf die Beziehung zwischen Israel und den Palästinensern übertragen. Wer sollen wir sein ohne unseren Hass auf die Palästinenser? Und wer sind sie ohne ihren Hass auf uns? Deshalb finde ich es so notwendig, sich selbst ohne diese Zutaten aus Bitterkeit, Rache und Hass zu definieren. Sie für eine Weile beiseite zu tun, um zu sehen, ob man ohne sie zurechtkommt. Wer bin ich ohne diese schrecklichen Eigenschaften? Vielleicht kam daher, aus diesem unkontrollierbaren Bedürfnis, der Schluss des Romans.
Who are you without all these terrible qualities or bad qualities? And maybe because of that came in an uncontrollable need the end of the story.
Toda raba. Vielen Dank für das Gespräch, David Grossmann.
Toda raba, Natasha. Thank you very much.
Und auch Anne Birkenhauer, die Übersetzerin von David Grossmann aus dem Hebräischen, aber auch von Aaron Appelfeld, Chaim Be'er und Yitzhak Laor, lebt in Jerusalem und ist jetzt mit mir verbunden. Herzlich willkommen bei Weiterlesen, Frau Birkenhauer.
Schönen guten Tag, Frau Freundl.
David Grossmann hat sich ja immer wieder als Stimmenimitator verschiedenster Figuren gezeigt. In seinem Roman Kommt ein Pferd in die Bar zum Beispiel, da spricht ein Komiker zum Teil in derbem Straßenslang. Was war die größte Herausforderung beim Übersetzen vom neuen Roman, was Nina wusste?
Ich denke wieder diese verschiedenen Stimmen, die da drin laut werden. Grossmann ist ja ein Radiomann, ne? Er kommt ja auch vom Hörspiel. Und die O-Töne, die er schreibt, sind einfach umwerfend. Und die so nach und nach nachzubauen und so, dass sie sich aber auf Deutsch auch dann unterscheiden voneinander, das war auch hier wieder eine große Herausforderung.
Und sicher war ja auch das serbo-kroatisch gefärbte Hebräisch nochmal eine ganz neue Sache für Sie.
Ja, also da habe ich mir ziemlich schnell Hilfe geholt und habe mir überlegt, wen kenne ich denn? Und ich kannte persönlich niemanden aus der Gegend. Aber ich hatte natürlich Alida Bremer im Kopf, und die ja auch Übersetzerin ist und Übersetzer sehr gerne hat. Und dann habe ich ihr einfach eine Mail geschrieben und habe ihr das Problem geschildert. Und dann hat sie mir geschrieben, was denn so die typischen Merkmale von Ex-Kroaten sind. Und sie hat mir gesagt, alles imperfekt, ja, es gibt kein Imperfekt. Dann so gut wie keinen bestimmten Artikel benutzen, wie in vielen slawischen Sprachen oder in allen vielleicht. Und alle Substantive und Adjektive vorsichtshalber weiblich behandeln und so Verbformen, die finiten Verbformen bei langen Sätzen nach vorne ziehen. Und dann war ich ganz glücklich und habe angefangen, das zu machen. Und dann zeigte sich aber, dass das Folgen hat. Ja? Wenn jemand das und das und das auf Deutsch nicht kann, dann kann er sicher die und die Satzstellungen auch nicht. Und dann habe ich die also auch noch mitgeändert und auch noch ein bisschen fehlerhaft gemacht. Und dann hatte ich plötzlich einen Ton, der klang unheimlich glaubhaft, aber der passte nicht mehr zu Vera. Der war viel zu plump. Also ich habe die, glaube ich, 4-mal geschrieben, diese Stimme von Vera. Und da das Deutsche keine Einwanderersprache ist, ist es da ja doch das Stigma sehr stark, wenn jemand fehlerhaftes Deutsch spricht, dass er dann ja auch nicht so ganz hell im Kopf sein kann. Und das musste man natürlich vermeiden. Und zum Schluss habe ich es so gemacht, dass Vera im Grunde keine richtigen Fehler macht, sondern dass sie nur bestimmte Regeln nicht beachtet, als ob sie sie nicht kennt. Das heißt, sie hat eben keine bestimmten Artikel und schreibt imperfekt. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass wenn ich die Satzklammer früher schließe, ja, wenn ich sage, sie ist nicht da und dahin gegangen, sondern sie ist gegangen dahin, dass ich dann eine Syntax erreiche, die sehr viel intensiver ist für den Leser. Und das ist, denke ich, zum Schluss der Trick gewesen. Ja, also statt zu sagen, sie haben ihm die Hölle heiß gemacht, das sagt sie irgendwo, sie haben ihm heiß gemacht die Hölle. Das ist ein viel, viel ausdrucksstärkerer Satz. Ja? Und damit habe ich, glaube ich, diese Intensität, die ich die ganze Zeit gespürt habe bei ihr auf Hebräisch, rübergekriegt.
Die Bücher von David Grossmann sind ja jeweils ganz eigene Schöpfungen. Die sind ganz unterschiedlich, aber es gibt immer wiederkehrende psychologische Motive im ganzen Werk. Seelische Verletzungen, Traumata, die über Generationen vererbt werden, bis in das Gedächtnis der Haut. Das ist auch ein Titel eines Buchs von ihm. Eltern-Kind-Beziehungen, Liebe natürlich. Und das spielt alles auch in Was Nina wusste eine wichtige Rolle. Womit hat dieser Roman Sie überrascht, Anne Birkenhauer?
Er hat mich überrascht mit der Radikalität von Gilis Stimme, von der Stimme der Enkelin, die ja die ganze Geschichte erzählt. Die hat ihren ganz persönlichen Ton, Ich kenne niemanden anderen, der so redet wie sie, nicht auf Hebräisch und nicht auf Deutsch. Und sie klingt ja zuerst sehr pubertär, trotz ihrer 39 Jahre. Aber je mehr sie sich mit ihrer Mutter auseinandersetzt, umso reifer wird auch ihre Stimme und ihre Wortwahl und ihre Syntax. Und für mich ist es das Gefühl, als ob gerade das die Kraft und die Chance der dritten Generation ist, die scheinbar so unideologisch ist und doch in einer viel heileren Welt aufwächst und ihren Eltern und Großeltern gegenüber rebellieren muss, dass die nicht nur anhören, sondern auch mitfühlen können. Und nicht nur die Sturheit und die Kompromisslosigkeit und die ideologische Verbohrtheit dieser Alten sehen, sondern auch ihre psychologische und historische Situation, in denen die damals lebten, und ihren Schmerz. Also ich finde, es ist ein enorm hoffnungsmachender Roman, weil er eigentlich einem so das Gefühl gibt, dass allein dieses Zuhören und das Verstehen versuchen die Quelle möglicher Heilung für so lange Familienkonflikte ist. Ich denke, es ist ein Roman, der dritten Generation viel zumutet, aber auch viel zutraut.
Vielen Dank, Anne Birkenhauer, für Ihre tolle Übersetzung und für dieses kurze Gespräch. Was Nina wusste, David Grossmanns neuer Roman im Hansa Verlag, hat 352 Seiten und kostet gebunden 25 € und 18,99 € als E-Book. Hier in Weiterlesen geht es weiter am 12.09. mit der südkoreanischen Autorin Han Kang und ihrem Roman Weiß. Meine Kollegin Anne-Dore Krohn wird dann mit Han Kang über Textnachrichten kommunizieren. Ich bin Natascha Freundl, sage Tschüss und lesen Sie weiter.